herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Die heutige Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes, denn in diesem Jahr feiern wir 10 Jahre die friedliche Geburt. Ich kann es kaum glauben. Meine kleine Tochter ist schon 14. Meine beiden großen Jungs flattern jetzt langsam aus dem Nest. Also ja, eine total interessante, spannende Lebensphase. Und wir blicken auf 10 Jahre die friedliche Geburt zurück und auf, ich glaube, oh je, ich weiß es gar nicht genau, 8 Jahre oder so Podcast, und zwar jeden Sonntag eine neue Folge. Und da gibt es viele Podcast-Folgen, die so hinten runtergefallen sind, was ich richtig schade finde, weil da so, so viele Schätze dabei sind, die eigentlich von euch gar nicht mehr so richtig gefunden werden, die nicht mehr gehört werden, obwohl sie so wertvoll sind. Unter anderem die heutige Podcast-Folge. Es ist eine ältere, und zwar aus den ersten 100 Folgen, in den 90ern sozusagen war sie dabei. Ich glaube, Podcast-Folge 94 oder so. Die ist so ganz in Vergessenheit geraten, zu Unrecht, denn sie ist wirklich wertvoll. Ich hatte Jana Friedrich vom Hebammenblog bei mir zu Gast. Sie ist eine sehr erfahrene, wunderbare Hebamme, die über Klinikgeburt gesprochen hat. Und zwar, was genau das eigentlich bedeutet, wie du dir das vorstellen kannst, wenn du jetzt schwanger bist und planst, in einer Klinik dein Kind zu bekommen, was da so auf dich zukommt. Eine sehr, sehr wertvolle Folge, wie ich finde. Ein guter Einblick in Hebammenarbeit und Geburten, Geburtsarbeit, Klinikgeburten. Also du hast hier wirklich ganz, ganz viele Infos, welche Untersuchungen da vielleicht anstehen, auf was du dich einstellen kannst, wie du dich gut vorbereiten kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser neu erweckten Podcast-Folge mit Jana Friedrich.
Hallo Jana.
Grüße dich.
Ich grüße dich. So schön, dass du heute zu mir gekommen bist. Genau, ich freue mich schon sehr darauf, mit dir jetzt hier über das Thema zu sprechen. Wie ist es eigentlich im Krankenhaus-Setting, wenn man ein Kind im Krankenhaus bekommt? Mhm. Du selber arbeitest ja wirklich auch aktiv, genau, im Krankenhaus. Genau, magst du dazu mal was
sagen? Genau, ja, also ich sag dazu was. Also ich habe sehr viele Jahre sehr viel im Krankenhaus gearbeitet. Die ersten Jahre tatsächlich voll, dann immer so ein bisschen reduzierter, mit jedem Kind ein bisschen weniger. Und ich arbeite ja jetzt eigentlich vor allem freiberuflich, studiere momentan noch zusätzlich und mache sogenannte Extrawachendienste. Also das heißt, ich springe ein, wenn in der Klinik Dienste fehlen, wenn Kolleginnen krank sind, aber ich bekomme sozusagen auch gezielt Dienste zugeteilt, also ich arbeite da schon noch aktiv mit.
Ja, in welchen Klinik arbeitest du denn? In Berlin?
Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin-Schöneberg.
Ja, schön.
Das netteste Team.
Ja, ich war da auch schon mal, ja, und habe es mir so ein bisschen angeguckt und hatte auch einen guten Eindruck, also von den Teamstrukturen.
Das ist wirklich. Ich arbeite da wirklich gerne.
Schön, macht einen sehr schönen Eindruck. Mhm. Du studierst ja auch Hebammenwissenschaften, ne? Weil jetzt nicht denkt man, was studierst du?
Genau, was studierst du? Genau. Ja, also ich habe ja damals, vor jetzt 20 Jahren, die Ausbildung gemacht. Und als ich die Ausbildung gemacht habe, hieß es immer schon, die Akademisierung kommt in ein paar Jahren. Und es hat ein bisschen länger gedauert. Mhm. Aber ich wusste eigentlich immer schon, dass also das was ist, was ich gerne machen würde. Also hätte es das damals schon als Studium gegeben, dann wäre das auf jeden Fall mein Weg gewesen. Und ja, auch bei mir hat es jetzt ein bisschen länger gedauert mit den Kindern und so weiter, aber ich habe jetzt beschlossen, das einfach nochmal aufzusatteln und zu gucken, was es da noch gibt in diesem wunderbaren Beruf, den ich immer noch so liebe.
Ja.
Genau, und wo ich immer noch alles ergründen möchte, was er zu bieten hat. Und genau, deshalb mache ich jetzt dieses berufsbegleitende Studium.
Ja, toll. Ja. Wenn jetzt eine Frau beschließt, im Krankenhaus zu gebären, was sie halt fast alle machen, also soweit ich weiß, ist die Statistik bei etwa 98%.
Genau.
Dass etwa 98% der Frauen ins Krankenhaus gehen für die Geburt. Könntest du vielleicht mal so einen typischen Ablauf schildern? Also worauf müsste sich die Frau einstellen? Was kommt als erstes? Welche Untersuchungen stehen vielleicht auch an? Das ist vielleicht auch in Krankenhäusern unterschiedlich.
Genau. Also es ist ja so, also mit diesem ganzen Geburtenboom und Hebammenmangel, wie das ja immer so schön benannt wird, wir haben einfach viele Geburten Und seitdem das so ist, ist es tatsächlich auch sehr wichtig, dass man sich sehr, sehr früh Gedanken macht, in welches Krankenhaus man gehen möchte, weil es auch nur ein bestimmtes Kontingent an Anmeldungsplätzen quasi gibt für dieses Haus, für den errechneten Termin, den man dann hat. Das ist sehr unterschiedlich, wo diese Anmeldetermine, also zu welchem Zeitpunkt die sind. Es gibt Kliniken, da muss man sich wirklich schon sehr, sehr früh, also irgendwie bis zur 12. Woche oder so angemeldet haben.
Havelhöhe zum Beispiel,
Westend zum Beispiel. Ja. Aber es wird in allen Krankenhäusern immer etwas enger. Ja, mhm. Also mehr und mehr fallen dann sozusagen diese Anmeldetermine weg oder gibt es die nicht mehr. Also das sollte man sich tatsächlich, leider muss man sich das schon sehr früh überlegen. Ja, ich finde ja eigentlich das so ein bisschen schade, weil da kommt irgendwie so der zweite Schritt vom ersten. Ne? Eigentlich soll man ja erst seine Schwangerschaft genießen können und sich damit irgendwie auch, ja, mit diesen ganzen Dingen so anfreunden, die da auf einen zukommen. Und das wäre eigentlich, also mit der Geburt beschäftigt man sich ja noch gar nicht so früh, aber tatsächlich sollte man das, damit man da einfach nichts verpasst und nachher feststellt, ach Mensch, in die Wunschklinik, in die ich gerne gegangen wäre, da kriege ich gar keinen Termin mehr.
Ja, ja, genauso auch wie mit außerklinischen
Das ist sowieso, ne? Ja, da muss man sich ja quasi
mit dem positiven Schwangerschaftstest
am besten schon freuen. Ja, man muss ja überlegen, eine Sommerferien und Weihnachten ist immer schwierig. Also da muss man schon überlegen, wann dann der Termin sein wird.
Ja, ja.
Genau.
Ja. Ja. Und jetzt so rein von der Reihenfolge.
Von der Reihenfolge,
genau. Wenn die Frau kommt jetzt zur Geburt.
Genau, also zur Geburt. Also man hat sich angemeldet, man hat ja diesen Slot bekommen, man hat die Anmeldung gemacht und jetzt hat man wen und möchte und geht zur Geburt, ja. Mhm. Dann ist es so, dass man einfach in die Klinik geht. Es gibt oft einen Storchenparkplatz, wo man irgendwie drauf parken kann, der speziell für Frauen gedacht ist, die halt zur Geburt kommen, damit die keine weiten Wege haben.
Das könnte man also vorher sich schon mal angucken?
Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Das wird einem auch immer geraten. Mhm. Genau, also dass man einmal so guckt, wo muss man da überhaupt hin am Tag X, weil dann ist man aufgeregt und so weiter und dass man wirklich weiß, wo man da ankommt. Man parkt also vielleicht auf diesem Storchenparkplatz oder kommt mit dem Taxi und kommt dann zum Kreissaal und man klingelt wirklich direkt beim Kreissaal. Also entgegen bei allen anderen Problematiken, wegen derer man in die Klinik geht, da muss man ja eigentlich immer über die Aufnahme, das fällt weg. Also man geht direkt zum Kreissaal und klingelt da. Mhm. Und dann sagt eine hoffentlich ganz nette Hebamme, Tag, wie kann ich helfen? Ja, und dann sagt man, worum es geht. Also was weiß ich, ich habe wen seit dann und dann oder ich hatte dann und dann einen Blasensprung oder ich glaube, bei uns geht's los. Das sind so die üblichen Dinge, die dann irgendwie gesagt werden. Das ist oft auch über so eine Sprechanlage erstmal. Das irritiert manche, ja, dass man da erstmal steht und in so eine Sprechanlage sprechen muss. Und dann, wenn man aber sagt, man kommt mit wen, dann kommt ziemlich schnell jemand zur Tür und begrüßt einen dann. Und dann genau, also von unserer Seite her, das ist so ein kurzer Check-up-Blick, ne? Wie sieht das aus? Wenn jemand da schon pusten steht, ist das vielleicht anders, als wenn jemand einen anstrahlt und sagt, ach, ich glaube, es geht los. Ja. Auf jeden Fall wird man dann reingebeten und man kommt in der Regel nicht direkt sozusagen in den Kreissaal, wo es dann nachher zur Sache geht, sondern es gibt so verschiedene Aufnahmeräume, die dann dafür genutzt werden. Mhm. Also man kommt dann in so einen Aufnahmeraum und da steht dann halt so eine Liege oder ein Bett drin und ein CTG-Gerät und ja, gar nicht so viel mehr, Besucherstühle vielleicht. Genau, und dann wird als erstes, also wenn man dann besprochen hat, aha, es sind wen, dann wird erstmal ein CTG geschrieben. Mhm. Das kennt man ja in der Regel von den Vorsorgeuntersuchungen, also zumindest wenn man die beim Arzt gemacht hat, dann hat man schon mal Begegnungen mit einem CTG-Gerät gehabt. Und diese Untersuchung sozusagen oder dieses CTG dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Dann haben wir einen ganz guten Überblick, wie es dem Baby geht, wie sind die Herztöne. Wir sehen, wie oft kommt wen, wenn die gut aufgezeichnet werden. Mhm. Manchmal, das muss man vielleicht auch dazu sagen, zeichnen die gar nicht gut auf. Das heißt nicht, dass man die nicht hat. Ja, mhm. Also nicht dann gleich nervös werden. Und was ja auch ganz, ganz oft passiert, die Hormone, die Geburt sozusagen in Gang bringen oder in Gang halten, die sind ja auch ganz störungsanfällig. Also das Oxytocin ist ganz scheu. Ich sage immer, wie ein scheues Reh ist das, ja.
Und wenn man so schön in deinem Buch, ne?
Genau.
Das Heims einer schönen Geburt. Da steht das
genau,
schön
da steht drin,
mit dem Reh.
Mit dem Reh. Also Das ist halt so, wenn man in diese Klinik kommt, man hatte zu Hause richtig doll Wehen, ne? Und man war sich ganz sicher, das geht jetzt los. Und man ist in die Klinik gefahren und plötzlich ist da halt alles fremd, ne? Also es sind Gerüche nach Putzmitteln, vielleicht riecht man, man kennt diese Räume noch nicht. Eine fremde Person hat einem da die Tür aufgemacht. Und der Körper, unser Körper ist ja ganz doll schlau. Der sagt sich sozusagen, hey, ich muss erstmal gucken, ob das alles, ob ich hier gut mein Kind kriegen kann, ob ich hier sicher bin, ob das eine gute Situation hier ist, ne?
Mhm.
Und da kann es tatsächlich sein, dass die Wehen erstmal aufhören und man gar keine Wehen mehr hat und dann so denkt, oh Gott, voll peinlich, jetzt bin ich jetzt viel zu früh losgegangen, ja?
Mhm.
Was denken die jetzt von mir? Nein, wahrscheinlich ist es so, dass einfach man sozusagen sich da akklimatisiert und wenn man dann merkt, hey, ist okay hier, ja,
mhm.
Ich kenne jetzt diesen Raum und die Hebamme, die ist ganz nett und jetzt puckert hier das CTG so beruhigend vor sich hin, die Herzdünne von meinem Baby und ich kann mich wieder so ein bisschen sammeln und zu mir kommen, dann geht das in der Regel auch wieder los.
Ja,
ja? Also das ist einfach nur, das erkläre ich immer ganz gerne, weil einen das sonst sehr irritiert, dass man
ja.
so denkt, man hat das falsch interpretiert oder so.
Ja.
Genau, also es wird dieses CTG geschrieben. Und dann im Anschluss gibt es eine vaginale Untersuchung, damit wir einfach einschätzen können, wo befinden wir uns ja eigentlich bei dieser Geburt, ne? Geht es los? Wie weit ist das vielleicht schon?
Also die Muttermundöffnung wird getestet.
Die Muttermundöffnung, genau.
Genau.
Also es wird tatsächlich vaginal untersucht und es wird geguckt, wie weit ist der Muttermund? Ja, was ist der führende Teil vom Baby, ne? Und wie weit ist das vielleicht schon ins Becken gerutscht? Hat sich das schon angefangen, so ein bisschen reinzudrehen? Ja, einfach, dass man sieht, wo ist man da jetzt? Wo
genau.
befindet man sich da?
Das heißt, es wird die Öffnung, also wie weit ist der Muttermund, das wird getastet, aber
genau.
auch sitzt es schon fest oder nicht?
Es wird
so
fest.
Das Köpfchen gedrückt
genau.
auch, ne? Das finde ich, fühlt sich auch ganz komisch an, weil man das so ganz
genau.
im ganzen Bauch
manche,
spürt.
Genau, manche merken, dass die Kinder
ja.
reagieren ja auch manchmal auf die,
ja.
auf die Untersuchung, dass man die da sozusagen im Kopf killert, ja?
Ja.
Also, selbst wenn da noch eine Fruchtblase ist und so weiter, dann natürlich spüren die das, ne?
Mhm.
Wenn man da plötzlich so gegenkommt. Und manche bewegen sich dann auch doll, manche sind ganz, da habe ich immer so die Vorstellung, die horchen dann auch so, was passiert da?
Ja.
Genau, also das sind die Dinge, wonach wir gucken. Ist die Fruchtblase gesprungen, war schon Fruchtwasser oder steht die noch? Ja, alles solche Dinge. Genau, und dann haben wir sozusagen so eine erste Einschätzung, wie weit ist das? Also es passieren noch andere Dinge, ne? Man kriegt den Blutdruck gemessen, Temperatur wird gemessen.
Mhm.
Einfach
wo wird Temperatur
so
gemessen?
Im Ohr,
mhm.
genau. Also mit so einem Gerät, es drückt dann kurz, piept dann einmal.
Ist aber wahrscheinlich auch nicht bei jedem Krankenhaus gleich, oder doch? Also mit Blutdruck
doch,
messen und auch im Ohr?
Das ist eigentlich Standard,
okay.
genau.
Mhm.
Genau, ich erkläre jetzt nur so die Standards.
Genau, super.
Genau. Und wenn dann sozusagen, ja, der Befund so ist, dass man sagt, okay, ja, das ist jetzt, das geht jetzt wirklich los oder ist schon losgegangen, man befindet sich schon unter der Geburt, die Frau wird da behalten,
mhm.
es soll irgendwie weitergehen, dann gehört eigentlich auch noch eine Blutentnahme dazu, dass man einmal Blut entnimmt, also sozusagen so den Grundstatus, wie ist der HB, gibt es Entzündungswerte, die sich irgendwie verändern, so, ne? Was kein Standard unbedingt ist, ist, dass ein Zugang gelegt wird. Das denken immer noch viele, in manchen Häusern ist das auch
leider,
so.
Ja.
Das muss man vielleicht auch erfragen vorher. Aber in der Regel muss das nicht sein. Also dafür muss es dann schon...
Bei euch zum Beispiel nicht.
Bei uns zum Beispiel nicht.
Hör ich da jetzt so raus?
Genau. Nee, da muss es einen guten Grund für geben. Ne?
Ja.
Also es gibt natürlich Gründe, dass man auch schon dann direkt einen Zugang gelegt bekommt. Aber so, wenn erstmal nichts ist, wenn erstmal alles normal ist, alles in Ordnung ist, dann würde man den nicht bekommen.
Mhm. Und was wären so Gründe?
Gründe wären zum Beispiel, dass man schon einen Blasensprung eine ganze Weile hat. Also dass man tatsächlich vielleicht schon 12 Stunden lang einen Blasensprung hat. Und das dann erst sozusagen verkündet, dann ist es so, da gibt es halt so Standards, dass dann zum Beispiel ein Antibiotikum gegeben wird.
Ja?
Und das wird dann über einen Zugang gegeben. Und dann wird ja halt gelegt, weil man das dann auch in bestimmten Abständen immer wieder geben würde. Das wäre ein Grund.
Also das Antibiotikum wird gegeben, damit das Kind sich nicht irgendwie infiziert.
Damit es nicht zu einer Infektion
Genau. Oder Streptokokken zum Beispiel auch, ne?
Streptokokken sind auch, genau. Auch da würde man, das ist halt zwar so ein bisschen umstritten und ist viel diskutiert, auch in den medizinischen Kreisen, aber es ist immer noch, bisher immer noch der Standard, dass man dann ein Antibiotikum bekommt.
Ja.
Aber das ist jetzt ein Thema, was, glaube ich, zu weit führt, ne?
Genau,
aber
nur, dass man so ein bisschen
genau.
so weiß, es gibt so ein paar Gründe.
Genau, es gibt so ein paar Gründe. Es gibt auch Gründe, die die dann sozusagen auftreten können. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel sehen, dass das Kind im Bauch gestresst ist, ja, dass es nicht entspannt ist und, mhm. und die Wehen super nimmt, sondern dass das sehr angestrengt ist von den Wehen, die da kommen. Dann würde man einfach sagen, okay, sicherheitshalber legen wir einen Zugang, dass wir zum Beispiel auch eine Wehe unterbrechen können, wenn die sehr lang ist und mhm. das Kind sozusagen ja, dass das anstrengend findet, dass man die dann unterbrechen kann, diese Wehe. Ja, so super. Würde man.
Und was würdest du empfehlen, wo sollte man den legen? Weil es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, genau. den zu legen, den Zugang. Wenn man jetzt weiß, es muss einer sein, also genau. entweder die Klinik hat halt diese Leitlinien.
Genau. Also da wir ja immer aufrechte Position auch unterstützen möchten und ich finde immer, dass man die Hände gut braucht, ja, um sich irgendwo abzustützen, um sich an einem Seil festzuhalten. Ja, oder einfach, weil es, ja, also an den Händen würde ich es nicht machen. Also es gibt, ne, diese Stelle hier. Dann gibt es so eine seitliche Stelle.
Ach so, genau, vielleicht nochmal. Also man sieht uns auch. Also
genau.
alle, die gerade nur zuhören.
Genau.
Es gibt auch ein YouTube-Video dazu und Jana zeigt gibt's gerade.
Genau,
zeigt gerne.
Also am Handrücken wäre eine Möglichkeit.
Genau,
kannst du nicht empfehlen.
Genau.
Dann gibt es oft so, kann man hier so seitlich am Arm den legen. Das funktioniert manchmal ganz gut. Mhm. Oder halt in der Ellenbeuge.
Mhm.
Man kann, also ich finde, das ist auch sehr individuell, ja. Also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man kurz drüber nachdenkt.
Vielleicht auch im Vorfeld schon, ne?
Vielleicht drüber nachdenken im Vorfeld und vielleicht in dem Moment auch kurz mit der Ärztin oder mit dem Arzt das anspricht oder vielleicht kann der Partner, das ist eine super Partneraufgabe, ja, dass der Partner oder
bin die... Bin ich ja eh immer dafür, dass
genau, übernehmen kann, genau. einfach zu fragen, wenn jetzt so eine Stelle gewählt wird, wo man denkt, oh, das ist vielleicht ungünstig, dass der vielleicht da einklingt und sagt, oh, gibt es eine andere Stelle, die auch möglich wäre, weil wir wollen so gerne irgendwas, ja?
Genau.
Oder uns wäre es wichtig, dass wir uns gut, dass meine Frau sich gut bewegen kann oder meine Freundin.
Genau.
Oder.
Ich habe auch mal was gehört, irgendwo hier am Arm oder
genau.
so.
Genau, also es gibt die Gefäße gehen ja sozusagen überall lang. Man muss nur gucken, wo man auch gut dann ran, also wo man gut rankommt oder wo die Ärztin oder der Arzt dann einfach auch gut denkt, dass das gut funktioniert. Aber grundsätzlich gibt es da auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten.
Und hast du so eine favorisierte Geschichte, einfach
ich
aus deiner
das
Erfahrung?
Ja, ich finde es tatsächlich sehr individuell. Also es gibt Frauen, die zum Beispiel dieses auf der Hand gar nicht stört, oder es gibt Frauen, die das in der Ellenbeuge gar nicht stört. Also ich finde sonst am Arm, wo man nicht einen Knick hat, sozusagen besser.
Ja.
Weil es
das dann... Das war nämlich auch so meine Vorstellung.
Genau. Aber... Also vielleicht einfach mal selber überlegen, ja, was ein wenig stören würde. Grundsätzlich ist es ja so, dass natürlich ja diese Nadel wieder rauskommt und es ja nur so ein kleines Schläuchlein ist, der ja auch sich so ein bisschen mitbiegt. Also es ist jetzt nicht so, dass dann gar nichts mehr geht, aber es ist schon sehr irritierend.
Genau, und dann kommt ein Pflaster drauf.
Pflaster drauf. Wir verbinden es auch immer noch. Also wir machen immer so einen Verband rum, dass es wirklich gut hält.
Ja.
Weil nichts ist nerviger, als wenn dann irgendwie im Eifer des Gefechts dann irgendwie so ein Zugang rausrutscht. Dann muss man den nochmal legen. Und das macht einfach irgendwie keinen Spaß. Also ist ja jetzt auch nicht so schön Zugang gelegt zu bekommen.
Ja.
Und zweimal möchte man das nicht haben. Ne?
Ja,
genau. Oder wenn man ihn braucht, ne? Und dann ist er plötzlich nicht mehr verfügbar. Das ist ja ganz doof.
Ja.
Ich freue mich total, dass die Wirksamkeit meiner Methode inzwischen von einer Studie am Universitätsklinikum Jena nachgewiesen wurde. Wenn du wissen möchtest, wie du deine Schwangerschaft und dein Geburtserlebnis signifikant positiv beeinflussen kannst, melde dich gern auf meiner Website für den kostenlosen und komplett unverbindlichen Schnupperzugang an. Den Link findest du in den Shownotes. Zurück zur Folge.
Genau, also Zugang könnte ein Thema sein, ne? Was einem dann einfach begegnet. Und dann ist es so, je nachdem, wie weit man dann schon ist unter der Geburt oder ob man einfach auch schon mal in dieser Klinik zeitnah war, weil man vielleicht ja auch über einen Termin gegangen ist und einfach da schon einen Termin hatte, vielleicht vor 2 Tagen zur Kontrolle oder so, kann es aber auch sein, dass man noch einen schnellen Ultraschall macht.
Mhm.
Also, dass die Ärzte, die da gerade Dienst haben, auch sagen, so, wir möchten jetzt aber gerne nochmal einmal schauen, wie groß wir das Kind schätzen würden, weil es vielleicht keinen zeitnahen Ultraschall gab. Oder wir wollen gucken, wie viel Fruchtwasser ist da jetzt noch. Oder also zur Geburt ist das jetzt ehrlich gestanden egal. Aber also wenn man vielleicht noch nicht so genau weiß, wohin geht's jetzt, ja, also wenn.
Dann wäre man in einem anderen Raum wieder.
Dann würde man, dann würde man vielleicht nochmal in einen Nebenraum gehen und da auf einer Liege einfach nochmal so einen Ultraschall bekommen.
Mhm.
Genau.
Und dann wäre es ja, wie ist, also meiner idealen, wunderschönen, ganz natürlichen Geburt.
Genau.
Also wo man vielleicht sogar auch gar keinen Zugang hatte,
genau.
Sondern ne, so, also
ja, in der Regel
gar eigentlich nicht. Genau. Und wenn man jetzt nicht eine Klinik erwischt, wo es halt Standard ist, dass einfach ein Zugang halt gelegt wird, wie würde es dann im Idealfall weitergehen?
Genau.
Es wird ja, glaube ich, da auch regelmäßig untersucht, auch vaginal, oder?
Ja, also glücklicherweise nicht mehr so häufig.
Okay.
Genau. Also in dieser, also es kommt so ein bisschen drauf an, wie weit man ist und auch immer so ein bisschen auf die Einschätzung, ja. Also was wir so denken, wie, ob es sehr schnell vorangeht oder eher nicht. Das ist also dieser Moment, wo man dann beschlossen hat, okay, hey, du bleibst jetzt hier, ne, es geht weiter, toll, ist schon ein ganzes Stück geschafft oder so. Der ist dann sozusagen, also für uns im Hintergrund läuft dann sozusagen so ein Aufnahmeprozedere, wo wir die ganzen Papiere fertig machen und so weiter und so fort. Aber dann ist es eigentlich so, dass es so der Moment ist, wo man natürlich dann auch miteinander spricht. So, was ist denn jetzt dein Wunsch? Wonach fühlst du dich? Ne? Hast du das Gefühl, du möchtest jetzt noch eine kleine Runde vielleicht laufen gehen im Klinikgarten oder möchtest du in die Badewanne gehen, weil dir nach irgendwie warmem Wasser ist und ein bisschen Entspannung? Oder möchtest du in den Kreißsaalraum schon gehen, dass du einfach dein Zimmer hast, wo wir dann die Tür zumachen und das ist dann dein Reich? Ja, also da redet man dann drüber.
Könnte man und auch wahrscheinlich über den Partner machen, ne? Das ist ja immer was,
könnte
was
ich man so auch über den Partner empfehle, machen.
Dass die Frauen halt sagen, was sie wollen, also von sich aus, dem Partner Signale geben, was sie gerade brauchen und dass man halt sozusagen so ein Gespräch mit der Hebamme, was so die Wünsche sind bei so einer ganz natürlichen Geburt, vielleicht auch mit Entspannung, Hypnose. Das gäbe dann einen Moment, wo man das auch erzählen könnte als Partner sozusagen, ne, für die Frau.
Ja, also wenn man schon vorher so eine Idee hat, dann ist es natürlich sinnvoll, das auch bei der Klinikanmeldung schon zu sagen.
Das sage ich auch immer.
Ja. Weil wir natürlich sowas dann auch auf die Karte, also es gibt so eine Karte, auf die man, also so eine Patientenakte, wo man dann alles draufschreibt. Und wenn es so spezielle Wünsche gibt, was weiß ich, eine Frau sagt, ich will auf jeden Fall eine Wassergeburt, dann schreiben wir das auf, ne? Oder wenn sie sagt, ich habe mich mit Hypnobirthing vorbereitet oder mit, du sagst ja nicht Hypnobirthing, ne?
Nein, das ist ja kein Hypnobirthing.
Genau. Aber Geburt mit Hypnose.
Geburt mit Hypnose,
genau. Ja. Dann schreibt man das auch auf, ne? Und sagt, oder wenn die Frau sagt, ich werde die ganze Zeit Kopfhörer aufhaben, weil ich will Christines Stimme die ganze Zeit hören und ich möchte eigentlich, dass ihr die Dinge mit meinem Partner klärt oder mit meiner Partnerin klärt, dann wäre das natürlich auch was wir ja wissen müssen, ne?
Genau.
Und was man einfach schon aufschreiben würde.
Genau.
Wenn man einen Geburtsplan gemacht hat, dann ist das ein besserer Zeitpunkt, den schon bei der Anmeldung abzugeben, weil dann kommt das schon in die Akte rein.
Genau.
Ne?
Ja.
Und dann sieht man irgendwie schon, also wir sehen dann schon, wenn wir uns die Akte nehmen, ach ja, Mensch, das ist ja das und das, ne? Also die Kollegin hat ja schon aufgeschrieben, was hier der Wunsch ist. Und dann sieht man das ganz gut. Und trotzdem ist ja dann unter der Geburt, gibt es ja so verschiedene Zeitpunkte, wo die Bedürfnisse sich vielleicht ändern. Ne?
Genau.
Also wir fragen immer wieder nach oder geben halt auch einen Vorschlag, was wir denken, was jetzt gut wäre. Und ich glaube, das ist ja bei dir so ein bisschen speziell, dass die Frauen wirklich eine sehr konkrete, glaube ich, Vorstellung haben, wie sie das dann möchten. Das ist bei den meisten eher nicht so. Auch das wäre gut, ne, das einfach vorher irgendwie festzuhalten. Dass wir dann vielleicht nicht zu viele Vorschläge machen oder Fragen stellen. Genau. Also sowas ist auf jeden Fall wertvoll, wenn man das schon vorher besprochen hat, weil das sonst in dem Moment vielleicht einfach stört. Oder weil es vielleicht bei uns im Eifer des Gefechts, wenn viel los ist an dem Tag, auch mal untergeht und einfach, wenn das auf dieser Karte, die für uns immer so sozusagen, das Bindeglied ist, ne, zwischen den Informationen, die wir haben müssen und dem, was man mit der Frau bespricht oder mit dem Paar bespricht, die haben wir dann immer ganz präsent und wenn da was draufsteht, dann ist es einfach immer nochmal gut, zur Erinnerung auch für uns.
Das ist
oder auch für die anderen, die dann beteiligt sind bei einer Geburt. Ne? Also bei einer ganz normalen Geburt wird man ja größtenteils nur mit der Hebamme zu tun haben, aber in den Kliniken ist es ja Standard, dass eine Ärztin oder ein Arzt zur Geburt, also dann nachher zur Geburt, wenn das Baby wirklich dann rauskommt, in dem Moment dazukommt, und derjenige oder diejenige stellt sich ja dann auch irgendwann schon vor in dem Verlauf und auch die schauen natürlich auf diese Karte und sehen dann einfach schon so,
Genau, vielleicht nicht ganz so viel vorstellen zum Beispiel.
Ja, genau, genau.
Ja, ja, wenn man eben wenig angesprochen werden möchte zum Beispiel. Ne? Wobei ich ja immer finde, wenn da schon eine Frau ist mit Kopfhörern und Schlafmaske zum Beispiel, merkt man ja sofort als geburtsbegleitendes Personal sozusagen,
worum es da irgendwie geht. Genau, ne? Aber vielleicht sagt man dann kurz dem Mann, hallo, ich bin Frau Doktor damit der das irgendwie einordnen kann, weil für den ist das ja vielleicht auch sonst komisch. Ne? Ja. Er ist ja sowieso in dieser Position, wo er so aufpassen möchte auf seine Partnerin. Und dann finde ich es für ihn ja auch ganz gut zu wissen, wer dann da nachher reinkommen wird. Ne?
Genau.
Und dass er nicht denkt, so, wer ist dieser Mensch, der da jetzt plötzlich auch noch neben dem Bett sitzt. Ne?
Genau.
Ja, also das ist sozusagen dann dieser Zeitpunkt, wo man dann entscheidet, was soll es jetzt sein? Ne? Mhm. Und wenn die Frau dann oder der Partner dann sagt, hey, wir würden ganz gerne unseren Raum jetzt kriegen und das möglich ist, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, wir sind ja auch manchmal ganz schön am Jonglieren, was diese Raumverteilung dann angeht. Ne? Wenn viel los ist an dem Tag, dann müssen wir schon immer so ein bisschen gucken, wer geht vielleicht noch wohin oder vielleicht nutzt man erstmal noch einen anderen Raum. Ja? Allerdings sind diese Vorbereitungsräume auch ganz nett und man kann auch die Tür zumachen. Es gibt noch verschiedene Badewannen, die man benutzen kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht in die Gebärwanne im Kreißsaal geht.
Ja.
Ne? Also da muss man dann auch so ein bisschen gucken, was an dem Tag los ist. Aber grundsätzlich landet man irgendwann dann in seinem Kreißsaal, in dem man dann bleibt.
Ja.
Indem man sich's gemütlich machen kann, indem man dann irgendwann sein Baby bekommen wird. Und da, also das sage ich in meinen Geburtsvorbereitungskursen immer, dieser Raum ist nicht heilig, ja, also der ist für einen selber dann vielleicht irgendwie heilig, ne, weil man sein Baby da bekommt, aber man muss nicht denken, hey, das ist irgend so ein medizinischer Raum, ich darf hier nichts anfassen und nichts verändern.
Also
ich finde das ganz wichtig, dass man weiß, man darf da ein Fenster öffnen,
das Licht,
man kann das Licht dimmen, man kann
vielleicht vorher fragen, das ist bei euch vielleicht ganz normal. Meinst du, es sind
Lichtdimmen? Ist, finde ich, total normal. Also klar, man kann immer irgendwie kurz das ansprechen mit der Hebamme und sagen, hey, wir würden gerne, können wir das Licht ein bisschen dimmen?
Wieder und Aufgabe dann, des Partners?
Dann gibt es sicherlich mal Situationen, wo wir sozusagen ein bisschen Licht brauchen. Aber eigentlich, also wir machen das im AVK sowieso immer, dass wir eher so ein bisschen kuschelig machen, ne? Und schon gucken, dass die Türen zubleiben und dass man so Privatsphäre hat und dass es so ein bisschen gemütlich ist, ne? Je nach Bedarf vielleicht noch irgendwie ein Duftlämpchen hinstellt oder was auch immer, was diejenige gerade möchte. Aber das darf man auch selber machen. Ne? Man darf sich seinen Duft mitbringen. Man darf sich, wie gesagt, man darf ein Fenster öffnen oder schließen. Man kann sogar ein Bett verschieben, wenn einen das stört, weil das da in der Mitte des Raumes steht. Ne?
Okay.
Also die Möbel sind ja fast alle beweglich und wenn man einfach mehr Platz braucht, weil man irgendwie sagt, boah, ich fühle mich auf einer Matte, auf dem Boden oder auf einem Ball irgendwie viel wohler als auf dem Bett jetzt gerade, dann kann man, also wenn ich Möbel rücken würde, würde ich vielleicht trotzdem kurz fragen, aber grundsätzlich geht das, ne? Also man muss es nicht alles so nehmen, wie es ist und man kann sich über eine Arbeitsfläche rüberlehnen, ja, und sich dann Kissen hinlegen und, ne, dass man, wenn man so eine vornübergeneigte Position einnehmen möchte. Also das sind alles Dinge, die man tun darf. Also das ist nicht sozusagen unser Raum, also der Raum von dem Klinikpersonal, sondern das ist der Raum von dem Paar, was dort ihr Kind bekommt.
Das ist eine ganz tolle Information. Das ist eine wichtige und tolle Information, finde ich. Also, dass man wirklich das so zu seinem machen darf.
Genau.
Auch, ne? Man darf auch, was ich auch ganz gut finde, sich ja so eine kleine Box mitnehmen mit Musik.
Ja.
Also, das darf man auch. Ne? Das stört auch
überhaupt nicht
niemanden.
Nee, also
oder eben mit einer Hypnose, ne?
Mit einer Hypnose, ja,
genau. Ein ganz toller Side-Effekt, finde ich, ist ja auch, wenn die Hypnose läuft bei der Geburt, werden alle so ganz entspannt und ruhig. Also das habe ich jetzt auch schon öfter mal gehört als Feedback, dass mir Hebammen das gefeedbackt haben, sozusagen gesagt haben, oh, das war irgendwie so schön und so, ich wurde so ganz ruhig und das war so angenehm und erzähl mal, was machst du eigentlich? Ne? Also das fand ich dann auch ganz, ganz spannend. Also das ist auch eine Möglichkeit, falls man zum Beispiel merkt, oh, ich mag gerade keine Kopfhörer mehr aufhaben, weil das kann halt unter Geburt sein, dass man sagt, ich mag gerade nichts an den Ohren haben, dass man dann vielleicht noch so eine kleine Box mit dabei hat oder so.
Genau. Und das kennt man ja, sowas beeinflusst ja alle. Also es wäre ja auch mit Musik zum Beispiel so. Da kommt es ja auch drauf an. Da habe ich auch schon die lustigsten...
Echt?
Ja, von Heavy Metal bis Klassik, alles, ne? So. Und das macht dann natürlich was mit dem ganzen Raum, natürlich, ne? Wenn es eine Musik ist, die sehr treibt, dann werden alle so ein bisschen schneller und atmen auch ein bisschen schneller. Und wenn es was ganz Ruhiges, Entspannendes ist, dann werden alle so ein bisschen ne? Ja, genau. Und schlimmstenfalls, also eben mein Horror ist ja immer, wenn Leute irgendwie Radio hören wollen, ne?
Weil da
ich
weißt du
wirklich
ja
schon Kinder, die mit Nachrichten geboren wurden oder Kinder, die mit so einer blöden Werbung, ne? So ein blödes Werbejingle war dann das Erste, was das Baby gehört hat. Also das mag ich ja gar nicht.
Nee.
Ne? Also von daher absolut gut, eine Box und dann das, was da drauf ist, ne? Das weiß man dann und das hat man dann dabei und kann es beeinflussen.
Ja, super. Sehr schön.
Ja. Wie geht's dann weiter? Man hat sein eigenes Konzept, was man machen möchte, wie man sich bewegen möchte, was man hören möchte und so weiter. Und ja, die Geburt schreitet voran und in der Klinik ist es dann schon so, dass so alle, also es ist sehr unterschiedlich von Klinik zu Klinik, aber ich würde sagen, so alle 2 bis 4 Stunden wird sicherlich untersucht werden vaginal. Das wird dann immer natürlich angekündigt und dann muss man sich kurz einmal irgendwie hinlegen oder in eine Position bewegen, wo man dann untersucht werden kann. Wir sind da ziemlich flexibel, also wir kriegen zum Spiel hin. Das ist ja, es ist eine Störung, ne? Aber ich denke, es ist ganz kurz und man kann danach immer wieder in die Position zurückgehen, die man hatte. Und man kann sich Anregungen holen oder wir geben schon immer Vorschläge, ne? Also wenn wir zum Beispiel untersuchen und wir denken, okay, eine andere Haltung wäre jetzt günstig für den Geburtsverlauf, ne, dann würden wir das immer auch natürlich vorschlagen.
Genau,
ne?
Ist klar.
Ansonsten, wenn für uns alles sozusagen gut läuft, ja, dann sind wir auch gerne einfach nur Beobachter und sitzen in der Ecke und freuen uns, dass alles schrecken nicht in der Klinik, aber machen vielleicht unsere Dokumentation parallel oder ne, beschäftigen uns mit anderen Dingen, sind vielleicht auch mal nicht anwesend.
Eben, also gerade wenn noch andere Geburten verlaufen, dann ist es vielleicht sogar auch ganz schön, wenn ein Paar sich halt ganz gut zurechtfindet selbst. Ne?
Genau, also auch früher, als es noch nicht ganz so verrückt war in den Kliniken so viel los, fand ich es manchmal gar nicht schlecht, das Paar einfach auch mal alleine zu lassen.
Ja,
also natürlich mit der Klingel in der Hand und dem Wissen, hey, ihr könnt jederzeit mich rufen.
Genau.
Aber sozusagen sich mal rauszuziehen und einfach zu sagen, Mensch, bei euch, das läuft so harmonisch und ich störe hier eigentlich nur, ich gehe jetzt einfach mal raus, finde ich manchmal auch eine ganz gute Methode, ja?
Finde ich auch, weil es ist ein intimer Prozess.
Genau. Also, und dem Paar das auch zu schenken, ne, diese Zeit zu zweit ist auch mal was ganz Schönes. Aber man muss natürlich immer wissen, dass man sich jederzeit melden kann.
Genau.
Man muss wissen, wo die Klingel ist, dass man sich jemand jederzeit rufen kann, wenn man Angst bekommt oder wenn irgendwas ist, ne? Oder wenn irgendwas passiert, wo man denkt, da möchte ich jetzt gerne eine Einschätzung zu haben.
Ja.
Was ich noch interessant finde zu wissen, in der Klinik ist es schon so, dass man ab diesem Moment, wo man dann in diesem Kreißsaal ist, und regelmäßige Wehen hat, also sprich, es geht weiter, es geht voran, dann hat man eigentlich ein Dauer-CTG.
Mhm.
Also man hat diesen CTG-Gurt um den Bauch und man hat diese Plättchen da am Bauch und die übertragen dann die ganze Zeit die Wehen und die Herztöne. Wir haben im AVK so einen breiten Gurt, also wie so ein Stretch-Rock, der so über den Bauch gezogen wird. Die meisten Frauen stört das nicht so, ne, weil das dann, man vergisst das dann irgendwie. Manche stört das sehr.
Mhm.
Wenn einen das sehr stört, sollte man was sagen. Es gibt andere Möglichkeiten, das auch zu befestigen. Aber so ein bisschen ist das einfach auch so eine Klinikregel, ne? Also wir brauchen sozusagen für unsere Dokumentation einfach dieses Dauer-CTG. Wir lieben das auch nicht immer so. Aber das ist so eine Regel, an die wir uns sozusagen halten müssen. Ich hoffe ja, dass in den neuen Richtlinien, die bald kommen, das verändert wird.
Ja.
Aber bisher ist das noch so.
Und aber ich habe gehört, dass es nicht in jeder Klinik so ist.
Es ist teilweise intermittierend, also ne, dass man es ranmacht und wieder ab und wieder ran. Aber in diesem letzten Stück, also wo man dann wirklich, also wo
es wirklich zur Geburt ist
und zur Geburt, da wird das dranbleiben. Ne?
Aber nicht bei einer Wassergeburt, da ist sie.
Doch.
Ah, das ist das
mit auch diesem
auch mit dem Gurt.
Mit dem Gurt,
mit allem
im Wasser. Mit allem drin im Wasser, genau. Okay. Also man hat vielleicht nichts an, aber den Gurt mit den CTG-Knöpfen hat man an.
Es gibt ja CTGs, die noch an Kabeln hängen sozusagen, genau. Aber das ist, glaube ich, immer seltener. Ne?
Das es gibt immer seltener.
Meistens Funk-CTGs.
Genau.
Das also heißt, man muss auch das nicht hören, dieses Bip-Bip.
Also nee, man kann das leise schalten, das kann man sowieso. Ne?
Genau, also wenn man es dann direkt im Hebammenzimmer hören kann sozusagen. Also ihr könnt es dann dort hören,
wir können das überall sehen.
Oder auch sehen.
Also wir haben dann in allen Zimmern quasi so Computer, wo dieses CTG dann hin übertragen wird. Das heißt, auch wenn ich nicht in dem Raum bin, sehe ich immer, was da passiert.
Ja,
ne?
Super.
Also auch wenn ich in einem anderen Raum bin, dann sehe ich, was nebenan sozusagen auf dem Papier oder auf dem Bildschirm passiert. Genau, so dass ich sehe, wenn da irgendwas ist, dann gehe ich da sofort hin, weil ich sehe, da tut sich jetzt irgendwas, ne?
Das oder muss man wissen. Ein Alarmsignal wahrscheinlich.
Es gibt auch ein Alarmsignal, genau.
Ja.
Und also es gibt einmal die CTGs an den Strippen immer noch. Da ist es halt so, die Strippen sind eigentlich relativ lang, man hat schon trotzdem eine Bewegungsfreiheit. Und manchmal ist es leider auch so, dass mal was kaputt ist und gerade in der Reparatur ist oder irgendwie so. Also dass diese übertragbaren Dinger halt gerade leider nicht zur Verfügung stehen und man einfach mit diesen Kabel CDGs klarkommen muss. Man kann aber auch diesen Kasten, wo das sozusagen dranhängt, schieben. Ja, also der hat auch Rollen und den kann man auch so ein bisschen hinter sich herziehen, so dass man schon Bewegungsfreiheit damit erlangt. Aber natürlich sind diese anderen Funk-CDGs schöner, ne?
Ja, na klar.
Genau. Und dann je nachdem, wie viel man sich bewegt, verrutscht das auch mal. Also dann kommt die Hebamme auch und wruschelt da wieder so ein bisschen dran rum, um das wieder richtig zu machen. Das sind so Dinge, die manchmal einen stören.
Ja, ich glaube, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt ja auch wieder oder noch tief in Hypnose ist, dann glaube ich, bekommt man das gar nicht so richtig mit.
Mhm.
Also dann kann das einfach so passieren am Körper und das gehört dann sozusagen zum äußeren Raum. Es gibt eine Podcast-Folge, wo ich spreche über den inneren Raum und den äußeren Raum. Und der äußere Raum ist quasi euer Gebiet und der innere ist dann eben der Bereich der Frau.
Ja.
Und dann kann da am äußeren Raum auch rumgeruckelt werden und das ist dann nicht weiter.
Das ist auch sehr unterschiedlich, wie Frauen das wahrnehmen. Ne? Also manche stört das wirklich sehr, dieses CTG. Also die sagen dann auch am Ende, alles war schön, aber das CTG hat genervt. Und manche, die stört das irgendwie so gar nicht.
Ja,
also es ist wie eine Sache, die man anhat, die einen ja auch nicht unbedingt stört. Ja?
So, ja.
Genau. Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut wir sozusagen die Babys dann da eingefangen bekommen und wie gut das sitzt. Es gibt schon Kinder, die auch sehr aktiv sind, sich sehr viel hin und her drehen und wo wir dann immer nachjustieren. Und das ist dann schon natürlich ein bisschen nerviger. Ne?
Ja, na klar. Es ist halt immer wieder eine Information sozusagen, die ja kommt. Ne?
Die körperliche, ne?
Ja,
jemand
genau.
Fasst einen an oder jemand macht was mit einem.
Ja, genau.
Ja, und wie gesagt, diese Geräte, man kann die halt laut oder leise stellen. Wenn wir sozusagen so mehr in Aktion sind und auch Dinge machen oder mitmachen, ist es für uns immer ganz gut, wenn wir das Puckern so ein bisschen hören.
Mhm.
Ne? Also weil man hat so eine Frequenz abgespeichert und ich merke dann, ob sich da was verändert oder nicht. Und ich muss nicht immer auf den Bildschirm gucken. Also wenn eine Frau im Vierfüßlerstand ist und ich das CTG festhalte, weil es sonst nicht schreibt, ja, und ich da sozusagen... auch, dann ist es für mich manchmal schwierig, irgendwie noch zu gucken, dass ich diesen Bildschirm noch in den Blick bekomme. Und dann ist es ganz schön, wenn ich das so ein bisschen höre.
Das aber kann ja auch beruhigen. Also man kann
ich finde das zum Beispiel, total beruhigend,
genau,
dieses Puckern.
Ja, genau, wenn man halt immer hört, ist alles gut.
Aber wenn es einen stört, dann kann man es eben, also jetzt im Verlaufe, und die Hebamme ist gerade nicht im Raum oder so, dann kann man es auch immer leise stellen.
Ja,
man kann es ganz leise stellen, dass man es wirklich gar
nicht macht. Das dann die Hebamme oder könnte das auch der Partner machen, das leise stellen im Raum?
Genau, also der könnte auf jeden Fall danach fragen, wo das geht und könnte sich das zeigen lassen, ist gar kein Problem.
Okay,
und kann das dann auch selbstständig machen.
Super, also genau. Und dann könnte die Hebamme immer, wenn sie reinkommt, das wieder hochstellen, damit sie halt was hört,
wenn sie es braucht.
Genau. Wenn sie es braucht und stellt sie halt dann wieder runter oder er macht es dann
zum Beispiel. Also da kann man sich drüber auf jeden Fall verstärken.
Ja. Ich finde sowas total spannend,
weil
das sind alles so Infos, die ich auch noch nicht so hatte und so dachte, wie ist es denn dann praktisch in der Umsetzung? Also was sind eigentlich so oder was können Aufgaben auch des Geburtsbegleiters sein?
Ja.
Ne? Genau, und kann die Frau sich natürlich auch melden, sagen, ich möchte das hören, das ist gut, ne? Oder
genau,
so.
Viele mögen das auch, ne?
Eben,
das ist total
angenehm. Man kennt das schon von den Voruntersuchungen vielleicht, wo man vielleicht auch schon mit Hypnose geübt hat und das ist dann, hat sich dann so wie so ein Geräuschfilm,
was man so kennt, ne?
Ja, das damit einfach verbunden auch, ne?
Ja, genau.
Aber so können die dann individuell halt entscheiden und
was sie machen.
Genau.
Also das ist auf jeden Fall was, wo man drüber sprechen kann und da was oder auch selber da irgendwie in Aktion treten kann, wenn eines irgendwie stört.
Und wenn man in der Wanne sein möchte zur Geburt, dürfte man auch stundenlang in dieser Wanne sein? Oder gibt es, manchmal sowas wie Entspannungswannen und Geburtswannen, die sind dann nochmal unterschiedlich?
Genau, also es ist eben so, eine Geburt ist ja schon also körperlich eine Herausforderung
durchaus
für den Körper. Und es ist schon so, dass einem das, wenn man sehr lange in der Wanne ist, schon auf den Kreislauf geht. Ne? Mhm. Deshalb gibt es da immer Zeiten, wo man dann auch mal wieder rauskommen muss und dann zumindest eine kleine Pause einlegen muss. Also man könnte jetzt nicht 10 Stunden in der Wanne sein, ne? Das würde nicht gehen. Mhm. Insofern, genau, wir reden eigentlich immer vorher noch immer so von Entspannungsbädern. Und wenn man dann, weiß, man möchte hier sein Kind bekommen, dann ist es dann sozusagen das Bad, was man dann zur Geburt behält. Aber vorher ist es immer erstmal ein Entspannungsbad. Man weiß ja vielleicht noch gar nicht, ob man da drin bleiben will oder wer rauskommen will.
Wichtig, da flexibel zu bleiben. Für alle, die sich jetzt wünschen, eine Wannengeburt, eine Wassergeburt zu haben, dass ihr ein bisschen im Kopf behaltet. Es kann sein, dass ihr wirklich rausspringt irgendwann, weil ihr fühlt euch da vielleicht nicht wohl. Also habt noch im Kopf, dass es sein könnte, dass ihr da nochmal eine andere.
Das gibt es in beide Richtungen, ne? Also einerseits Frauen, die total festgelegt sind darauf, eine Wassergeburt haben zu wollen. Und dann, was mir übrigens zum Beispiel auch passiert ist, dass ich dachte, boah, Baden ist ja das Allergrößte. Ich könnte im Winter ja in der Wanne wohnen, ne? So. Könnt ja immer baden. Und bei der Geburt meines zweiten Kindes dachte ich dann auch, boah, unbedingt in die Wanne. Und ich war da vielleicht 5 Minuten drin, ne? Und also mein Mann, meine Hebammen, die haben mir so schön gemacht mit Kerzenschein und Schnick und Schnack und so. Und dann bin ich ja sofort wieder raus. Ne? Und dann gesagt, ich habe hier keine Bodenhaftung, ich kann es nicht, ne? Das ist nicht meins. Und so geht es vielen Frauen, ne? Dass sie denken, das ist das Allertollste und dann kommen sie damit gar nicht zurecht. Mhm. Dass ein das dann nicht aus der Entspannung haut, ne? Und man dann nicht irgendwie denkt, boah, jetzt ist alles kaputt, meine schöne Wassergeburt. Ja. Und andersrum gibt's das genauso oft, ne? Frauen, die so sagen, ach naja, Wassergeburt ist jetzt hier nicht so mein Ding.
Ja.
Und die dann so ein Entspannungsbad machen und sagen,
ich will nicht raus.
Hier bleibe ich, das ist ja so schön. Ja, die Wehen sind ja nur noch halb so wild und sowieso, hier fühle ich mich wunderbar, hier möchte ich bleiben, ne?
Super. Mhm.
Genau, also Flexibilität ist total wichtig.
Und ist es wirklich.
Man immer wieder, also es können ja Dinge sein, die man selber empfindet plötzlich, dass man sagt, das finde ich jetzt nicht schön oder das finde ich ganz toll unerwarteterweise. Und es kann ja auch immer Dinge geben von außen, ne? Also dass plötzlich wir sagen, aus dem und dem Grund ist hier eine Wannengeburt für dich jetzt nicht, leider, es entspricht nicht unseren Richtlinien. Die Entzündungswerte sind gestiegen, ne? Oder oder du hast grünes Fruchtwasser oder PDA geht, ne? Also da muss man sich entscheiden, Wanne oder... Genau, also es gibt verschiedene Gründe, die das plötzlich verändern.
Ich würde gerne noch zu bestimmten Eingriffen kommen. Da hatten wir ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Es gibt etwas, was viele Frauen traumatisieren kann. Mhm. Also es gibt dann gewisse Gefahr. Vor allem, wenn man das noch nie vorher gehört hat. Und zwar ist es das Kristellern. Und vielleicht magst du dazu mal was sagen, was das eigentlich ist, wie man sich sowas vorstellen kann. Und dass man einfach sowas schon mal gehört hat, um dann nicht überrascht zu werden, falls es halt dazu kommen muss oder kommen sollte.
Okay. Genau, also die Kristellerhilfe, die wird ja auch ein bisschen inflationär benutzt. Es ist ja auch bei uns sehr umstritten, dass so viel kristellert wird. Also was es bedeutet, ist, dass am Ende der Geburt, also das Kind möchte schon geboren werden, man hat auch schon einen Pressdrang und das Kind ist im Becken schon richtig tief gerutscht und es kann im Prinzip geboren werden, aber aus irgendeinem Grund fehlt so ein bisschen dieser letzte Ruck. Ja, also vielleicht ist man selber erschöpft und kann nicht mehr ganz so gut pressen. Oder man hat eine PDA und spürt es nicht ganz so gut. Dann gibt es ja so 2 Möglichkeiten, dem Kind zu helfen, geboren zu werden. Einmal ist, dass man eine Sauglocke benutzt und ein bisschen zieht am Köpfchen. Und das andere ist sozusagen, dass man auf den Bauch drückt. Manuell, also mit den Händen, dass man sozusagen die Gebärmutter dabei unterstützt, diesen Druck aufzubauen, sodass das Kind dann einfach geboren werden kann. Und Das ist ein sozusagen geburtshilflich anerkannter Griff. Der Herr Christella hat den erfunden, nachdem ist er benannt. Und man schiebt dann sozusagen wehensynchron, also während der Wehe, während die Frau auch selber schiebt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man selber diesen Druck aufbaut, weil wenn man diesen Druck aufbaut, dann wird der Bauch ja ganz fest und die Muskeln spannen sich an. Und wenn man dann sozusagen mitdrückt, dann, das ist schon unangenehm, aber dann sozusagen sollte es nicht so schlimm sein, ne, weil man diese Spannung selber hat und selber mitpresst. Genau, so wird das sozusagen gemacht. Also wehensynchron wird dann mitgedrückt. Das kann auch über 2-3 Wehen sein, ja. Mhm. Und jetzt hört sich das ja eigentlich so relativ harmlos an. Naja, man schiebt da mit der Hand ein bisschen. Aber wenn zum Beispiel eine kleine Person wie ich Christellern soll, und da liegt eine Frau jetzt auf dem Bett mit ihrem großen schwangeren Bauch und drückt, dann komme ich da schon mal ganz schwierig ran. Das heißt, ich stelle mich vielleicht auf den Stuhl oder vielleicht knie ich mich sogar auf das Geburtsbett mit drauf, ja. Und dann drücke ich von oben auf diesen Bauch. Und Frauen, die das noch nie vorher gehört haben, die erzählen mir dann manchmal im Nachgang, ja, und dann hat die Hebamme sich sozusagen auf meinen Bauch geschmissen und hat dagegen gedrückt.
Genau,
ne?
Das ist das, was ich und auch ich ganz denke, oft höre, dieses Gefühl,
genau,
da hat sich jemand auf meinen Bauch geschmissen.
Genau. Ja. Und wenn man das jetzt in dem Moment, man sollte natürlich in dem Moment das auch erklären, ne? Also wir sagen dann immer so, und ich werde jetzt einfach Ihnen mal helfen und hier mal so ein bisschen mitdrücken von oben, ne? Und wenn sozusagen die Frau wenn ihr das nicht erklärt wurde, oder ich sag auch mal, manchmal bekommt man auch sowas dann nicht so mit, ja? Also man ist so in seinen Wehen irgendwie drin, dass einem das zwar erklärt wird, aber dass man es irgendwie nicht so richtig realisiert, was da jetzt gleich passiert, ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, kommt eine Hebamme oder Ärztin, kniet sich da aufs Bett und drückt von oben mit auf diesen Bauch auf. Das wirkt schon manchmal ganz schön heftig und es fühlt sich auch schon ein bisschen heftig an, das muss man schon sagen, ne?
Ja, so. Ja. Ich habe das selber auch gehabt. Ich habe das nicht als schmerzhaft erlebt. Mhm. Und es war mir auch eine große Unterstützung, muss ich sagen. Es war bei der ersten Geburt, die so sehr lang gedauert hat. Mhm. Und das war wirklich so ganz schwammig. Also, dass ich das ganz schwammig wahrgenommen habe, nicht als schmerzhaft, aber ich glaube, ich habe halt mal gehört von einem Vater, der da eigentlich auch so ein kleines Trauma davongetragen hat, weil ein Arzt halt reinkam, also ein anderer Mann quasi, und er hatte das Gefühl, es kommt ein fremder anderer Mann in diesen Raum und schmeißt sich auf meine Frau.
Oh Gott, ja.
Also das hatte ihn auch total getroffen. Das ist für seine Frau schlimm gewesen, aber für ihn als Partner auch ganz schlimm, weil er gar nicht wusste, was passiert hier eigentlich gerade. Und dann eben auch noch dieser fremde Mann so, ne?
Ja.
Und es ist, glaube ich, sicherlich auch noch was anderes. Bei mir war das eben auch die Hebamme, die da mitgeholfen hatte, die ich eh schon kannte.
Ja.
Das hat mir dann kein Trauma verursacht sozusagen, ne, weil es eh da schon so, ich habe der vertraut und das kann dann einfach sehr helfen, dass man überhaupt schon mal gehört hat, dass es sowas gibt und dass es vielleicht eben auch ein Arzt ist, der reinkommt und das macht. Ne?
Genau.
Normalerweise wird es doch auch von Ärzten gemacht, oder?
Das ist ganz unterschiedlich,
okay.
Das kommt total drauf an. Und manchmal wird ja sogar auch beides gemacht, also eine Sauglocke und Christellern. Und dann wäre ja sozusagen der Arzt sozusagen an der Sauglocke,
ja,
würde dort unten sitzen zwischen den Beinen der Frau und würde halt diese Sauglockenhilfe geben und dann würde die Hebamme unter Umständen Christellern oder ein zusätzlicher Arzt oder Ärztin, die noch reingeholt wird, ne? Also wenn solche Situationen sind, dann gibt's auch oft noch eine zusätzliche Person, die dann einfach dazukommt. Entweder noch eine andere Hebamme oder noch ein anderer Arzt.
Genau.
Was ich sagen will, ist, dass nicht aber immer nur, dass sozusagen dann gleich eine Notsituation ist. Ja, also es muss nicht gleich eine dramatische Situation sein, dass sowas gemacht wird, sondern es kann durchaus sein, dass man sagt, Mensch, da fehlt jetzt nur noch so dieser allerletzte Schwups, ja.
Mhm.
Und das Kind merkt man aber schon, ist jetzt auch schon ein bisschen angestrengt. Man möchte jetzt nicht noch eine halbe Stunde warten, dass das irgendwann natürlich auch von selber geboren wird. Das ist ja so, irgendwann kommen die Kinder
ja.
Auch wenn man nichts tut. Sondern man möchte dem einfach ersparen, die letzten 10 Minuten oder Viertelstunde, die es noch dauern würde, ne? Und sagt dann so, wir helfen jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit. Also so kann die Situation auch sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass es so Auffälligkeiten gibt und dass man einfach sagt, okay, dem Kind müssen wir jetzt mal schnell helfen, dass es jetzt auf die Welt kommen kann. Und dann ist es manchmal so ein bisschen zicki-zack, ne? Dann kommen plötzlich mehrere Leute rein. Und die sagen wahrscheinlich schon noch ihren Namen, aber in dem Moment kriegt man das alles wie in so einem Rausch, ne? Nicht mehr so richtig mit. Und die machen dann so Sachen. Ja?
Ja, genau.
Und das könnte halt eine von diesen Sachen sein.
Ja, ja, genau. Das finde ich auch total, ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil jetzt in meinem letzten Kurs, den ich gegeben habe, letztes Wochenende, war es so, dass ich gefragt wurde oder mir gesagt wurde, ich habe so Angst, dass gegen meinen Willen Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel Kristellern, Sauglocke oder irgendwas. Und das ist tatsächlich auch das, wo auch Trauma passiert oder dass man sich halt nicht wohlfühlt, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht in meinem Sinne gewesen oder ich wollte das ja nicht, es wurde gegen meinen Willen gemacht. Und ich finde halt ganz toll, wenn man im Vorfeld quasi schon innerlich die Erlaubnis gibt für diese Dinge. Denn wenn wir alle Informationen hätten unter Geburt und wir wüssten, meinem Kind geht's gerade nicht gut und da muss jetzt einfach nachgeholfen werden, und zwar mit Kristellern und Sauglocke zum Beispiel, auch beides, damit es eben gesund auf die Welt kommt und auch ein gesundes Leben führen kann, dann sind wir ja alle so, dass wir sagen,
natürlich
macht es. Das heißt, man kann, und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz guter Tipp, man kann schon im Vorfeld dem geburtsbegleitenden Personal, wer auch immer mir da begegnen wird, die innere Erlaubnis geben, wenn es meinem Kind nicht gut gehen sollte, habt ihr alle Erlaubnis, auch Kaiserschnitt, alles, Hauptsache wir gehen gesund hervor. Und in dem Moment haben die Frauen unter Geburt nicht das Gefühl, gegen ihren Willen fremdbestimmt geboren
zu
haben. Weil sie
im Prinzip so einen pauschalen Brief gegeben haben. Ja, dafür finde ich es natürlich nochmal super, super wichtig, dass man sich ganz sicher ist, dass dieses Krankenhaus, diese Menschen, denen man dann begegnet, dass das die richtigen für einen sind. Ne? Dass das das Haus ist, wo man so sagt, zu denen habe ich hier grundsätzlich totales Vertrauen und die werden in meinem Sinne entscheiden. Ne? Also das finde ich ist auch eine Entscheidung letztendlich im Vorfeld. Ne?
Das ist total. Also den Geburtsort auszuwählen und die Geburtsbegleiter, soweit man kann, finde ich auch total wichtig. Aber auch hier in Berlin, wir wissen manchmal, kommst du trotzdem nicht in deine Wunschklinik, weil da ist einfach dann der Kreis halt zu.
Genau.
Es sind zu viele Geburten und man muss ausweichen zu einer anderen Klinik.
Genau.
Und dann zu sagen, das ist auch okay. Mhm. Ja, das ist okay. Ja. Denn in jeder Klinik arbeiten Menschen, die
grundsätzlich das Beste für einen
wollen. Natürlich, die wollen gesundheitlich das Beste. Mhm. Und da ist es wahrscheinlich so ein bisschen noch so, so eine Sache, die vielleicht noch, wo es Potenzial gibt, sage ich mal, so Entwicklungspotenzial, dass eben die körperliche Gesundheit absolut im Vordergrund steht und erst dann ganz lange später oft die psychische Gesundheit steht, wo ich mir natürlich wünschen würde, es geht noch ein bisschen mehr zusammen, wo ich auch merke, da gibt es noch einen Unterschied zwischen Hebammen und Ärzten, dass Hebammen noch mehr auf die psychische Gesundheit auch bedacht ist.
Habe ich den Eindruck, auch immer so,
gibt auch unterschiedliche, aber so generell habe ich das Gefühl, für die Ärzte, da ist natürlich vor allem erstmal die körperliche Gesundheit wichtig und dann kommt die psychische sozusagen obendrauf. Und
na, es hat oft sowas mit Kommunikation zu tun, ne? Also was rübergebracht wird in dem Moment, ne? Und da wissen wir ja, dass so kleine Sätze sich sehr, sehr einbohren und einfräsen, ja, gerade in diesem sensiblen Moment. Also in der Schwangerschaft ist es ja schon so, dass man so wahnsinnig dünnhäutig ist, ne? Und dass Dinge, die einem gesagt werden, einfach auf ewig da drin stecken, ne? Und einem ganz viel mit einem machen. Mhm. Aber unter der Geburt ist es natürlich noch mal mehr, ne? Weil man ist in so einem Zustand, wo man einfach, in so einem Sonderzustand, wo einfach diese Sätze, die sind dann in Stein gemeißelt, ne? Also die wird man schwer los, wenn da irgendwas Blödes
ist. Also wird man schon los, aber dann vielleicht mit Hilfe.
Ja, ja, genau.
Ne? Also dass man dann vielleicht sagt, oh, das belastet mich irgendwie, ich merke das, ich komme,
das ist auch wichtig.
Ja, ich brauche da vielleicht doch nochmal Unterstützung.
Genau. Was ich noch wichtig finde zu wissen, ist, dass sogenannte Notsituationen, so ganz plötzlich aus dem Nichts heraus auch wirklich selten sind, wenn Dinge nicht so perfekt laufen, dann bahnt sich das oft an und dann merkt man auch schon, okay, die Hebamme ist jetzt irgendwie dauerhaft hier, jetzt kommt noch ein Arzt dazu, die stehen jetzt beide vor diesem CTG und schütteln den Kopf und wiegen den hin und her und überlegen und dann passiert dieses und jenes, ein Lagewechsel und alle möglichen Dinge und so nach und nach merkt man, Mensch, so hundertprozentig zufrieden sind die hier nicht mit dem Verlauf, ne? Und dann hat man schon so eine Idee, also es ist wirklich, also diese Situation, vor der man immer so eine Angst hat, dass plötzlich was passiert und einem wird alles so aus der Hand genommen und der totale Kontrollverlust, weil irgendwie irgendwas Schlimmes passiert. Sowas ist ja wirklich selten. Ne? Mhm. Eigentlich bahnen sich die Dinge an und man hat in der Regel so ein bisschen Zeit, sich darauf einzustellen, dass es jetzt einen anderen Weg gehen wird, als den, den man sich vielleicht gewünscht hat. Ne?
Ja.
Und tatsächlich ist es ganz oft so, dass so eine Entscheidung zum Beispiel zu einem Kaiserschnitt einfach dann gemeinsam letztendlich getroffen wird. Ja?
Ja.
Nicht gesagt wird, so wir machen jetzt, sondern wir möchten jetzt eigentlich das so oder so machen. Wir können hier schon noch ein bisschen probieren, aber unser Gefühl ist, ne, es läuft hier nicht gut oder so. Ne? Und dass dann das Paar sagt, doch, wir wollen es aber ausschöpfen bis zum oder dass die sagen, okay, wenn es jetzt so sein soll, dann lieber jetzt in Ruhe und so.
Ja.
Ne? Also das sind oft so, das ist nicht immer so, dass man da gar kein Recht hat, dazu was zu sagen oder dass man da gar nicht mitgenommen wird, ne? Sondern wir versuchen ja immer irgendwie gemeinsam zu so einer Entscheidung auch zu kommen, ne?
Mhm.
Und einfach zu erklären, was da passiert oder warum wir jetzt denken, das müsste jetzt so sein oder
ne?
Dass man sich jetzt in so einem Feld befindet, wo wir nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht, ne? Und wo man jetzt einfach noch ein bisschen probieren kann, aber wir einfach nicht so ein gutes Gefühl haben, ne? So.
Mm.
Genau. Aber wenn jetzt dann doch mal was passiert, wo man irgendwie sagt, jetzt aber schnell, schnell, und jetzt können wir nicht reden, jetzt müssen wir machen, ne?
Mm.
Da finde ich dieses Nachgespräch so wahnsinnig wichtig, ne? Und also wir versuchen das auch immer zu machen, dass man irgendwie direkt danach, aber vielleicht auch nochmal am Tag danach oder zwei Tage später in Ruhe gemeinsam sich hinsetzt und sagt, okay, das und das ist passiert, so und so haben wir gehandelt. Gibt es da Fragen zu? Gibt es irgendwie offene Enden? Können wir noch irgendwas erklären? Ne? Wie wurde das aufgenommen? Kann man da noch irgendwas zu tun, um das irgendwie besser zu machen? Ne?
Ja.
Und das, mein Gefühl ist, dass das auch ganz viel dann heilt, ja. Also wenn dann irgendwie man so ein kleines Trauma vielleicht doch erlitten hat, ja, oder auch ein großes, dass es unglaublich gut ist, wenn man einfach nochmal die Gelegenheit hat, mit den Leuten zu reden, mit denen das gemeinsam gewesen ist, deren Perspektive zu kriegen.
Mhm.
Und einfach nochmal gesagt zu bekommen, warum das so war, warum vielleicht das so schnell gehen musste oder so. Und das das hilft einem dann ganz doll. Ne?
Ja, das glaube ich.
Also das auf jeden Fall als Tipp auch nochmal, wenn das nicht von selber angeboten wird, sowas dann auch nochmal einfordern.
Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, denke ich. Also ein wichtiger, wie so ein Stein, der vielleicht auch sonst fehlt, ne? Weil die Frau ja in einem anderen Kontext sich auch befindet, ne? Und vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt während der Geburt auch nicht mehr wirklich da ist, also auch im Idealfall auch nicht im äußeren Raum sozusagen.
Man kriegt
ist,
manche Sachen nicht mit und man braucht die dann aber für sich und für seine Geschichte, ne?
Ja,
damit
genau, man
einfach weiß.
Ein komplettes Bild zu haben auch, was ist eigentlich passiert, was war eigentlich,
genau,
ne?
Genau.
Und da kann dann oft auch ganz viel Frieden schon passieren,
total,
innerlich, ne? Dass man so seinen Frieden damit macht, dass es so war, wie es war.
Genau, weil manchmal ist es ja so, dass es nicht den Ausgang hat, wie man sich es gewünscht hat, dass es ein anderer Weg ist, ne?
Ja.
Als man sich gewünscht hat. Und der erst gut wird, wenn man das dann so für sich bearbeitet hat. Ne?
Ja.
Und manchmal braucht es auch länger. Ne? Manchmal kann man es auch nicht schon am dritten Tag, sondern manchmal erst Wochen oder Monate später. Ne? Aber ich finde, Geburt ist sowas Wichtiges, ja, fürs ganze Leben. Also was man so mit sich trägt, wie die Geburt gelaufen ist. Und ich finde es total wichtig, dass man die gut verarbeitet.
Ja, das finde ich auch. Hm? Ich finde es auch ganz wichtig, wenn man merkt, da hakt was, da ist noch irgendwas, was ich eben nicht alleine schaffe, dann eben nicht so lang zu zögern, weil oft, wenn man sich Hilfe holt, da gibt es auch die Podcast-Folge zur traumatischen Geburt, die kann man sich dann gerne mal anhören.
Mhm.
Da ist oft nur eine Sitzung bei jemandem, der das gut lösen kann, nötig und schon ist es alles gut. Ja, man fühlt sich wieder gut, man erinnert sich trotzdem dran, aber es hat nicht mehr diese Gefühle und diese verliert so den Schrecken.
Genau, richtig.
Okay. Mich würde noch total interessieren, die Situation der Hebammen ist ja im Moment schwierig. Haben wir ja am Anfang schon ein bisschen gesprochen.
Ja.
Ich finde ja ich glaube, ganz viel Perspektivwechsel ist gerade schon passiert. Ne? Also was dass man so ein bisschen eure Sicht so auch sieht, aber vielleicht gibt's noch was, wo du sagst, wenn man das wüsste als Schwangere oder als Gebärende, würde es helfen.
Also es ist schon so, es ist unglaublich viel los im Kreißsaal, ne? Und wir betreuen halt dann nicht nur ein Paar, sondern oft mehrere Paare. Je nachdem, wie die Klinik aufgebaut ist, hat man noch die Aufgabe, zur Klingel zu gehen, wenn es klingelt, zum Telefon zu gehen, wenn es Telefon klingelt. Kontrollen, also Frauen, die zur Kontrolle kommen, das irgendwie zwischendurch noch zu machen und verschiedene Dinge. Ne? Und man muss auch noch irgendwie gucken, dass die Kreissäle immer wieder fit sind und so weiter, dass da alles aufgefüllt ist und so. Also es gibt schon viele Dinge, die wir so parallel noch machen, während wir eine Familie betreuen und während wir da reinkommen, versuchen, so ruhig wie möglich zu sein, Ruhe auszustrahlen und für die wirklich da zu sein in dem Moment, aber im Hinterkopf immer zu haben, oh Gott, ich muss jetzt auch noch dahin und da muss ich noch hin und das muss ich zuerst machen und das ist ganz wichtig und das darf ich nicht vergessen und hier muss ich auch noch dokumentieren. Ne? Also wir haben dann schon viel irgendwie im Kopf und wir schauen natürlich irgendwie immer, was sind die, was ist das Wichtigste, was muss zuerst, wer hat sozusagen den Vorrang. Aber manchmal ist es natürlich auch so, gerade wenn Paare sehr gut zurechtkommen oder äußerlich sehr gut zurechtkommen, dass wir dann auch manchmal froh sind und die vielleicht ein bisschen länger alleine lassen, als gut wäre, ne? Und weil wir es dann vielleicht anders einschätzen von außen, ne? Also es ist auf jeden Fall gut, wenn man das Gefühl hat, boah, irgendwas hat sich jetzt hier gerade verändert und ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung, dass man es auch sagt, also der Partner, ne?
Genau.
Dass der Partner dann irgendwie jemand von uns sich ruft und sagt, Folgendes, so und so, und ich bräuchte dich oder hast du kurz Zeit oder ne? So.
Ich brauche vielleicht einfach nochmal den Blick von außen.
Genau,
weil
oder
ich mich
beruhigenden Satz oder
weil ich mich gerade unsicher fühle als Partner, ne? Das kann ja auch sein.
Genau, also sowas darf immer sein.
Ja.
Ansonsten versuchen wir es natürlich so gut wie möglich aufzuteilen zwischen den Paaren, ne?
Ja.
Aber es gibt halt Dienste, die sind halt verrückt, ne? Also es gibt so Dienste, also aus meiner Sicht ist dann so, ne, ich gehe da morgens rein. Und dann werde ich so verschluckt, ne, von diesem Kreißsaal. Und nachmittags werde ich wieder ausgespuckt und zwischendurch habe ich nichts gegessen, nichts getrunken, ich war nicht auf Toilette. Ich habe 100-mal gesagt, ich komme gleich wieder. Und das ist für uns natürlich auch eine schreckliche Situation, ne?
Ja.
Weil, also ich habe auch meinen Anspruch und dem werde ich an solchen Tagen so gar nicht gerecht. Und ich gehe dann nach Hause und bin auch fix und fertig, nicht nur, weil es viel Arbeit war und weil ich da rumgerannt bin wie eine Irre, sondern weil ich weiß, so wie ich das mir vorstelle, wie das sein müsste, konnte ich hier nicht arbeiten. Ne? Ich konnte die Frauen oder die Paare, die Familien nicht so betreuen, wie ich das möchte. Und es ist ganz schwierig. Ja? Also das ist für uns wirklich auch was ganz, ganz Schwieriges. Ne?
Ja.
So ständig entgegen diesem Wunsch zu arbeiten. Ne? So.
Ja, das glaube ich.
Das macht natürlich auch was mit einem. Ja. Und es macht verrückterweise manchmal vielleicht sowas, dass man dann unfreundlicher wird in dem Moment, ja, dass man nicht mehr so viel Kapazitäten hat für so drumherum, ja, für schönes drumherum oder so, und dass man manchmal ein bisschen kurz angebunden vielleicht irgendwem gegenüber ist, ja, oder ja, weil man gerade irgendwie denkt, ich muss jetzt das und das machen und dann spricht einen jemand an und dann kriegt er halt einen schnellen Satz. Und das den man vielleicht selber
so
manchmal dann nicht bemerkt, dass es vielleicht gerade nicht perfekt ausgedrückt war oder so, ja. Oder wo man im Nachhinein denkt, oh, das war jetzt irgendwie blöd oder ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich, dass manchmal da ist einfach ein bisschen Schwund dann, ja. Das ist so.
Ja.
Das ist eine schwierige Situation gerade.
Ja.
Und manchmal sperren wir einen Kreißsaal, ne? Weil so viel los ist, dass es einfach nicht mehr geht. Und dass wir dann wirklich Menschen abweisen müssen. Das ist ganz schwierig, auch immer diese Entscheidung zu treffen, ne? So, wir sperren jetzt. Aber das passiert manchmal, ne? Und so passiert es dann manchmal den Paaren, dass sie dann kommen in ihrer Klinik, in der sie angemeldet sind, und dann an der Tür erfahren, ihr müsst jetzt weiter.
Mhm.
Ja, eine Weihnachtsgeschichte, ne? Dann wird man von Tür zu Tür. Ja, es ist so, ne?
Ja.
Und wir müssen dann immer abschätzen, ne, können wir die noch weiterschicken? Da möchte ich noch eine Sache zu sagen. Und zwar, das ist niemals leichtfertig, ja, dass wir das tun. Und manchmal gibt es Paare, die dann sozusagen gerne darauf pochen möchten, dass sie dann da bleiben. Ich würde das nicht empfehlen, weil wenn wir diesen Schritt tun, dass wir sagen, wir können jetzt niemanden mehr aufnehmen, dann hat das echt einen guten Grund, ne? Mhm. Und dann bedeutet das, wenn wir noch jemanden mit reinnehmen würden, dass der noch schlechter betreut werden würde, ne? Also es ist nicht so, dass wir dann plötzlich noch eine Hebamme aus der Tasche zaubern und plötzlich ist jemand da für einen und macht es ganz wunderbar, sondern das bedeutet, dass man sich dann selber in eine Situation im Prinzip begibt, die auch nicht mehr so gut ist, ne?
Ja. Auch was Raumkapazitäten angeht.
Ne? Räume, genau, Personal vor allem. Ne? Räume sind ja am Ende des Tages auch unwichtig. Also ich habe in meinem Buch über Geburtsberichte eine Geburt drin. Das ist eine ganz tolle Geburt. Und die haben im Prinzip in der Abstellkammer ihr Kind bekommen, weil es auch an dem Tag so verrückt war.
Ja, aber manchmal ist es ja am besten, weil es das Höhlenartige
hat. Aber es war halt eine Hebamme da, die in dem Moment kurz Zeit hatte, super freundlich war und die hat eine ganz tolle Geburt in dieser quasi Abstellkammer, wo auch noch irgendwie alle drei Minuten jemand reinkam und irgendwas geholt hat. Wo ich das gelesen habe, dachte ich auch, oh mein Gott. Aber das waren, ne, beide Partner haben gesagt, boah, es war eine wunderschöne Geburt. Ne?
Ja.
Also die Räume am Ende des Tages sind ja fast egal, ne? Wenn jemand da ist, der freundlich ist, wenn alles gut läuft und wenn man selber irgendwie bei sich ist und irgendwie sich irgendwie davon frei macht und sagt, hey, das ist meine Geburt und die ist irgendwie schön und ne, alles war.
Und es ist sowieso meine Geburt, ne? Ich mache die Geburt. Und,
genau.
Genau, und es wird mir nicht die Hebamme meine Geburt abnehmen. Ne? Das finde ich auch immer sowieso ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das habe ich jetzt in mehreren Podcast-Folgen auch schon mal gesagt, aber trotzdem so wichtig, dass Geburt, also gebären tun wir alleine, genau wie Essen, Schlafen, Atmen. Ja, natürlich kann man beatmet werden von außen, aber es ist halt nicht ideal. Man atmet lieber selbst, es fühlt sich besser an. Und genauso ist es auch bei Geburt. Wir machen sie im Idealfall selbst und ab und zu kommt mal jemand und schaut. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Frauen, die auf diese Weise vorbereitet sind, die mit sich gut sind und sagen, ich mache die Geburt alleine und werde dabei kontrolliert von Hebammen und so weiter und unterstützt, falls irgendwas ist, ne? So zum Beispiel eine andere Position sinnvoll wäre oder wie auch immer, dass das euch ja auch entlastet. Ne? Also weil ihr eben nicht oder ist das ein falscher Gedanke?
Also entlastet finde ich so ein bisschen, hört sich so an, als wenn wir das nicht, als wenn das ja gar nicht so unsere Aufgabe, sehe ich schon da drin, jemanden zu unterstützen und so weiter. Ne? Also da muss ich nicht von entlastet werden, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also klar, es ist total schwierig, wenn jemand kommt mit dem Anspruch, bekomm mein Kind für mich, ne? Mach das.
Aber ich habe gehört, dass es oft so ist.
Das ist oft so, Das ist oft so, ne? Also, dass so diese Geburt wird verdrängt und es wird schon irgendwie und dann kommt man hin und man schafft das bis zu dieser Tür und dann gibt man sich so ab oder will sich so abgeben, ne? Das funktioniert natürlich nicht, weil ich kann natürlich alles machen, ich kann sie unterstützen, ich kann ganz gute Tipps geben, ich kann mir die atmen, ne, alles, was man so von außen tun kann, aber ich kann das Kind ja nicht kriegen für sie, ne, also ich kann auch nicht die Wehen wegnehmen, ne.
Und
also,
manchmal halt, wenn dann so ein Tag ist, wo so viel los ist, dann kannst du noch nicht mal da sitzen und unterstützen deinen Atmen, ne.
Ja, genau, richtig, genau.
Ja,
genau. Und also ich bin auch der festen Überzeugung, leider, dass das die Tage sind, wo sicherlich mehr Schmerzmittel benutzt werden. Das ist so, ne? Also wenn man nicht, es gibt ja auch Studien dazu und wenn die Hebammen nicht kontinuierlich anwesend sind, dann braucht es einfach mehr. Oder andersrum, wenn sie anwesend sind, dann braucht man weniger Schmerzmittel, ne? Aber es ist schon oft so, dass an diesen Tagen, wo wir dann so hin und her rennen und immer nur kurz reingucken, das ist halt keine Anwesenheit, ne? Und es ist keine gute Begleitung und keine Betreuung und nichts, was einem Mut macht so richtig.
Und vielleicht auch irritiert, ne, weil das sich ja auch überträgt, diese Anspannung von außen.
Ja,
dann sind die Frauen vielleicht auch nicht so so entspannt, wie sie sonst vielleicht wären, wenn einfach die ganze Atmosphäre so ruhig ist. Und
genau, also es ist leider eine dramatische Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Das ist so.
Ja.
Aber man kann immer alles, man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind, ne, und das Beste irgendwie draus machen und sich so gut vorbereiten, wie man irgendwie kann.
Ja.
Und dann halt hoffen, dass der Tag, an dem Tag nicht so viel los ist.
Ja,
ne?
Genau.
Genau.
Ich will auch gerne noch auf dein Buch hinweisen. Auf das Neue, was du geschrieben hast. Jede Geburt ist einzigartig. weil ich das so schön finde, weil es wirklich nochmal zeigt, also für alle, die jetzt vielleicht zuhören und denken, oh Mensch, das klingt irgendwie spannend, wie kann eine Geburt sein und was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten zu gebären oder was kann einem alles so begegnen, weil wir können hier natürlich jetzt nicht alles
gibt's ja auch wiedergeben, gar nicht.
Es gibt nicht. Gibt es da 50 Geburtsberichte, die du ganz wunderbar aufgearbeitet hast, immer mit einem kleinen Text auch vorneweg, also was erwartet einen in dem Bericht, dass man auch vielleicht sagen kann, das lese ich mal lieber nicht und überspringe das. Mhm. Aber ich finde, die so im Allgemeinen sind die wirklich sehr, sehr schön, sehr mutmachend und auch zwischendurch immer erklärt, ne, da haben wir dann das und das gemacht, weil das und das, man lernt ganz viel Hebammenwissen so mit dem Buch.
Genau. Ja, also danke.
Danke
für die kleine Werbeeinladung.
Ja, aber danke, dass du das gemacht hast, dass du das zusammengesucht und zusammengesammelt hast.
Ja,
und
ich bin auch ganz glücklich damit und ich kriege auch ganz, ganz schönes Feedback von den Frauen, die da drin lesen und die wirklich immer sagen, hey, dass es so vielfältig ist und letztendlich aber diese Einschübe von mir, die sind ja immer sehr ähnlich, also die wiederholen sich auch ganz oft, ne?
Ja.
Da habe ich auch sehr drüber diskutiert mit dem Verlag, ob wir das so machen wollen. Und ich fand es eigentlich schön, dass man so sieht, es gibt bestimmte Dinge, die immer wieder kommen. Ja. Und wo man immer sieht, aha, und dann ist das passiert und dann war das. Ja,
genau.
Und deshalb war das so.
Ja.
Und genau, das sagen die Frauen auch oft, dass ihnen das so gut tut, da zu sehen, dass es doch irgendwie, auch wenn es so vielfältig ist, jede Geburt ist einzigartig, doch irgendwie so einen roten Faden gibt, wie so eine Geburt irgendwie abläuft. Ne?
Und das ist vielleicht, dass man so vorbereitet auch ein bisschen auf bestimmte Dinge, ne? Dass man sagt, ah, das ist jetzt das, kenne ich doch schon.
Genau.
Muss mir keine Angst machen, wenn ich weiß, dann...
Auch so bestimmte Gedanken, die einem vielleicht kommen unter der Geburt. Oder dass man so mal auch so einen Hänger hat, ne? Und denkt, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Und dass man aber darüber hinwegkommen kann. Ne?
Ja.
Und vor allem, was ich ja so wunderschön finde, was ich ja finde, was viel zu selten gesagt wird oder geschrieben wird oder wie auch immer, ist, diese Euphorie, die man auch bekommt, ne? Also wenn man ein Kind bekommen hat, also dass man einfach, dass man so stolz wird und sich so toll fühlt und also dass es wie so ein Drogenrausch ist, ja? Oder dass man, und dass es auch was ist, was einen trägt, ja? Was einen danach durchs Wochenbett trägt oder vielleicht sogar durchs Leben trägt, dass man sowas geschafft hat, ne? Dass man so stark war.
Also bei den tollen Geburtsberichten sehe ich das auch immer wieder. Also dass die Frauen halt wirklich auch schreiben und ich habe es auch so erlebt, dass sie danach, dass sie das Gefühl hatten, es ist wirklich was fürs ganze Leben.
Wie so eine Transformation, ne? Also dass man so... Willkommen im Muttersein.
Und
du bist jetzt Teil des Clubs und wow.
Ja, und ich bin total stark.
Genau.
Was ich kann. Also das ist echt irre. Und ich habe da ja diesen Vergleich so gern mit dem Berg, den man besteigt. Und wenn man das positiv erlebt, weil man halt, ne, man hat sich vorbereitet vorher und so und man genießt dann irgendwie diesen Ausblick vielleicht mal und sagt, boah, wie sieht das hier eigentlich um mich herum aus? Und dann ist man oben auf dem Berg und ist so voller Stolz. Vielleicht, obwohl man vielleicht am Ende auch noch Hilfe benötigt hat für die letzten Meter,
absolut.
Aber trotzdem steht man oben und ist voller Stolz, wenn man gesagt hat, ich habe mich so gut vorbereitet auch. Ich bin dann mit meinen super Wanderstiefeln da hochgegangen und hatte trainiert und jetzt bin ich da oben und das war super. Obwohl es vielleicht anders war als gedacht.
Genau.
Oder auch genauso wie gedacht, aber ich bin jetzt irgendwie mit voller Kraft oben. Und dann so das Beispiel, wenn man halt so gar nicht vorbereitet ist und einfach so denkt, ach ja, tralala, ich gehe mal auf diesen Berg.
Und dann
verirrt
man sich irgendwo, ne?
Naja, oder man geht dann halt mit Flipflops auf diesen Berg hoch und ist halt und weint wirklich auch auf der Strecke und sagt, das ist das Schlimmste, was mir hier passiert ist. Und was ich halt von meinen ersten beiden negativen Geburtserfahrungen mitgenommen hatte, war eine ganz große Schwäche im Wochenbett. Also auch, dass die Gefühle nicht kamen, die ich mir erhofft hatte und gewünscht habe, dass ich mich ganz schwach gefühlt habe, ausgeliefert, also genau das Gegenteilige. Mhm. Ne? Und das finde ich halt, ist eben auch so toll in deinem Buch, weil du dann eben diese, die Kehrseite der Medaille, nämlich wirklich diese Stärke halt so, so auch so stark siehst, ne? Die es eben auch haben kann.
Ja, Wahnsinn. Und wie unterschiedlich das ist.
Ja,
ne? Also manche kämpfen richtig doll und manchen fällt so leicht und manche, also es gibt ja sogar einen Bericht von einer Frau, die hat einen Orgasmus unter der Geburt. Das ist auch
ich kann mir das verrückt, sogar auch vorstellen.
Also es gibt so alles.
Also es gibt
es ist einfach so vielfältig und so vielfältig gut. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Ne? Also und egal wie der Weg nachher ist, wie du sagst, ne, auf welchem Weg das Kind dann nachher zur Welt gekommen ist, selbst das, ne, also
selbst mit einem Kaiserschnitt,
ne, gibt es so schöne Geburten oder auch wo die Frau nachher sagt, naja, aber ich habe alles gegeben, ne, und Und dann brauchte ich eben Unterstützung. Okay, ja?
Ja, genau.
Ist okay.
Genau, und ich habe das jetzt nur noch mal gesagt mit diesem Bergbeispiel und so, damit man weiß, man ist damit auch nicht alleine. Also wenn man zum Beispiel, wenn dann diese großen Euphoriegefühle vielleicht nicht kommen,
das gehört
auch manchmal dazu. Und dass man eben aber weiß, das kommt aber noch. Also die Liebe kommt
auch
dann braucht einfach die Psyche auch eine Weile, um zu verdauen, zu verarbeiten. Vielleicht braucht man da eben, wie gesagt, auch ein bisschen Unterstützung noch, aber die Gefühle fürs Kind kommen ganz, ganz sicher.
Genau, also eigentlich finde ich, ist das ja schon ein ganz schöner Abschluss jetzt hier unserer kleinen Unterhaltung, dass man irgendwie sagt, ne, egal wie es nachher kommt oder wie man damit umgegangen ist oder man wird am Ende Mutter sein, man wird dieses Kind haben oder manchmal Kinder. Und wichtig ist, dass man es für sich, für seine eigene Geschichte, ne, also zu seiner eigenen Geschichte macht, gut integriert. Und dass man, man darf, finde ich, total Erwartungen haben, aber das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, dieses Offenbleiben finde ich super, super wichtig. Also das wünsche ich immer allen, dass sie wirklich offen bleiben für alle Möglichkeiten, die da auf einen zukommen können. Und aber trotzdem für das allerbeste zu hoffen, ja, also dass man sich einfach sagt, Es wird wunderschön sein. Und das wünsche ich natürlich auch allen, also dass sie ihre persönliche, wunderbare Traumgeburt erleben können, mit der sie dann einfach zufrieden sein können.
Ja, das wünsche ich auch allen von Herzen.
Ja.
Vielen, vielen Dank, liebe Jana.
Sehr gerne.
Ja, das war es schon mit dieser neu wachgeküssten Podcast-Folge mit Jana Friedrich. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Schreib uns doch sehr, sehr gerne auf Instagram. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt. Und zur heutigen Podcast-Folge wird es dort auch wieder einen Post geben. Und ja, da bin ich immer sehr froh über einen Kommentar, über eine Frage, ein Feedback. All das hilft, dass eben auch mein Instagram-Kanal gut sichtbar ist. Auch Janas natürlich. Also wir werden es natürlich auch miteinander, untereinander verlinken. Ja, und schau auch sehr, sehr gerne bei Jana vorbei. Sie hat einen wunderbaren Geburtsvorbereitungskurs. Nicht so einen, wie ich ihn mache. Bei mir ist es ja wirklich ein mentaler Geburtsvorbereitungskurs. Und bei ihr ist es eben ein klassischer, hebammengeleiteter Geburtsvorbereitungskurs, falls du da, wo du wohnst, eben keinen gefunden hast, der dir gut gefällt, der zu dir passt, dann könnte Janas Kurs vielleicht für dich das Richtige sein. Und ja, du darfst gerne gespannt sein. In diesem Jahr wird es in jedem Monat, so ist es zumindest geplant, eine alte Podcast-Folge geben, die wir wieder so ein bisschen ins Bewusstsein rücken, weil wir sie so wichtig finden. Einfach um gemeinsam mit euch auf die 10 Jahre zurückzublicken, die es die friedliche Geburt jetzt schon gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, eine schöne Schwangerschaft und natürlich auch dann, wenn es soweit ist, eine friedliche, kraftvolle und schöne Geburtserfahrung. Deine Christine.